Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Kannst du dich noch dran erinnern, wie dein Leben so in der 6., 7. Klasse war?
Haben dich deine Eltern nach der Schule zum Sport gefahren? Hast du deine Wochenenden manchmal ganz gemütlich bei Oma und Opa verbracht? Hast du dich manchmal für schlechte Noten geschämt?
Christiane war in dem Alter in Berlin.
In Charlottenburg. Am Bahnhof Zoo. Sie und ihre Freunde haben da das Leben gesucht. Aber gefunden haben sie die Hölle. Das hier ist die tragische Geschichte von Christiane F. und ihrer Clique. Sie sind noch nicht mal Teenager und trotzdem besteht ihr Leben aus Drogen, Gewalt und Prostitution. Aber selbst in den dunkelsten Nächten am Babystrich geben sie die Hoffnung nicht auf. Die Hoffnung auf ein besseres Leben als das am Bahnhof Zoo. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Eine moderne und zeitgenössische Interpretation des Klassikers.
Ab 19. Februar. Nur auf Amazon Prime Video.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Bitte weiterhin abonnieren auf Spotify, iTunes, Deezer oder auf rollingstone.de, oben hören am Rand jeder Seite. Wir machen heute weiter mit Teil 2 unseres Serien-Specials der Amazon Prime-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Am 19. Februar auf Prime Video erhältlich. Das ist eine Neuerzählung des Bestsellers über Christiane F. Wurde in ein Serienformat gebracht von Annette Hess und Regie führte Philipp Kadelbach. In der letzten Episode haben wir über die Inhalte der Serie gesprochen. Heute widmen wir uns ganz der Musik von Christiane F. und zwar der Serie als auch des Films von Uli Edel von 1981. Da gibt es natürlich vor allen Dingen einen Namen, der ihm da einfällt. Der größte Name natürlich, David Bowie. Ich musste so ein bisschen an eine Anekdote denken, die Michael Müller, der Berliner Bürgermeister, ja gebracht hat, als er vor einigen Jahren die David Bowie-Plakette in der Hauptstraße, wo Bowie für 2 Jahre gewohnt hat, angebracht hat. Da hat er zur Pressekonferenz oder bei der Einweihung gesagt, man muss sich das mal vorstellen, es kommt jemand nach Berlin, um von Drogen loszukommen. Das war sozusagen die Überlegung, die es damals gar nicht so häufig gab. Die meisten sind nach Berlin gegangen, um dort zu Drogen zu finden. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert oder vielleicht auch mal, um so ein bisschen mit so einem Missverständnis mal aufzuräumen. Man assoziiert das Heroes-Album, das im Christiane F.-Film ja eine große Rolle spielt, als auch in der Serie, ja in der Regel mit einer sehr düsteren Episode David Bowies. Tatsächlich allerdings ging es ihm in Berlin nie wirklich schlecht. Es ging ihm hier tatsächlich gut. Er hatte das Brücke-Museum, zu dem er hinfahren konnte, nach Dahlem, wo er sich seine Bilder ansehen konnte, die ihn auch zum Heroes-Cover inspiriert hatten. Er kam mit Iggy Pop auch gut klar. Iggy Pop hatte zwar seine Probleme, aber Bowie hatte keine Probleme damit, dass Iggy Pop seine Probleme hatte. Und dieses ganze düstere Bild, das er mit vielen Stücken assoziiert, wie am bekanntesten vielleicht noch Sense of Doubt, dieses Instrumentalstück, mit dieser Viertonfolge Brian Enos, das Christiane F.'s Absturz so illustriert. All diese Stücke sind für sich natürlich düster, die Schüsse an der Mauer natürlich auch, aber es war nie eine Zeit, in der Bowie seinen düsteren Gedanken Ausdruck verleihen wollte.
Ja, nun ist es so, dass ja auch in dem Spielfilm Christiane F. vor allem die Songs von Station to Station vorkommen. Also Station to Station, der Titelsong, Stay und TVC 15 und zwar exzessiv und obsessiv, wobei es weniger die Protagonisten sind, die all diese Songs kennen und die Platten verehren. Es ist eher der Hintergrund und der fiebrige Hintergrund des Films. Jetzt bei der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo hat man das Bowie-Konzert. Man sieht hin und wieder ein Plakat, also einmal im Kinderzimmer und in der Stadt auch plakatiert, das Konzert in der Deutschlandhalle. Sehr groß natürlich, das ikonografische Covermotiv. Von der Musik hört man aber sehr wenig. Man hört in der Deutschlandhalle, in der Garderobe, also Christiane F. befindet sich da in der Garderobe und in der Konzerthalle hört man dann Heroes dumpf. Abgesehen davon, naja, die Pointe will ich nicht verraten von dem Konzert. Und man hört Rebel Rebel und man hört Suffragette City in der Diskothek. Aber es ist nicht eigentlich die Musik, nicht der Score für Bahnhof Zoo.
Ja, das ist richtig.
Für die Serie.
Ja, das stimmt. Es gibt viele Remix-Fassungen, über die wir in der letzten Folge ja auch schon gesprochen haben. Es ist doch interessant, inwieweit sich die verschiedenen Phasen David Bowies, ne? Also es gibt ja auch Changes vom Hunky Dory Album. Es gibt, wie du gesagt hast, Suffragette City von Ziggy Stardust, wie sie sich doch immer wieder einbringen lassen. Ne? Also der Christiane F.-Film hat ja vor allem, wie du auch gesagt hast, das hattest du auch im Gespräch mit mir auch mal gesagt, der Originalfilm ist eigentlich ein Station-to-Station-Film. Ne? Das ist eigentlich gar nicht ein Heroes-Film. Und das ist, ja, das ist ein 76er-Film und kein 78er-Film, auch wenn er 81 gedreht wurde. Also er bezieht sich auf ein 76er-Album, Station-to-Station, und nicht aufs 78er-Album. Und von dieser Befangenheit auf eine ganz bestimmte Ära macht sich die Serie ja durchaus auch frei. Das funktioniert auch. Ne? Also du hattest ja in der letzten Folge schon davon gesprochen, es gibt die Luftgitarre von Suffragette City. Und es gibt auch da wieder geschenkte Alben und geschenkte Musik, wie im Originalfilm. Und dieser Musiker begleitet die Stadt über die ganze Serie hinweg. Bowie hat ja 2013 mit seinem Comeback-Album The Next Day ja auch den Comeback-Song Where Are We Now veröffentlicht, in dem er die ganze Zeit eigentlich nur Berliner Städten halt namecheckt. Und da gab es die ersten Biografen, auch sein Produzent Tony Visconti, die gesagt haben, ja, also Bowie war schon in sehr vielen Städten, an vielen Städten gelebt, aber Berlin war tatsächlich diejenige Stadt, über die er tatsächlich noch einmal singen wollte, die ihn am meisten bewegt hat. Ich konnte das zuerst überhaupt nicht glauben oder fassen, ne? Wenn man selber in Deutschland lebt oder in Berlin lebt, so wie wir beide ja auch schon seit sehr vielen Jahren, dann kann man vielleicht gar nicht mehr unbedingt verstehen, ne? Dass dieser Musiker, der eigentlich in New York inzwischen zu Hause über viele Jahre, dann doch noch mal am Ende seines Lebens nach Berlin gedanklich zurückgekehrt ist.
Ja, also er hat die Plätze in London selten genannt oder im Frühwerk vielleicht eher. Und er hat wenige Plätze in New York, soweit ich es überblicken kann, genannt. Man kann aber natürlich sagen, dass Alben wie Let's Dance natürlich...
Na, er hat den Battery York Park genannt, Arne. Er hat in Reality, ne? Also bei Never Get Old und vor allen Dingen New Killer Star, ne? Also Twin Towers, den Einsturz, da ging es um den Battery Park, wo die Twin Towers ja nebenan steht, ne? 2003. Also da ist das Album Reality erschienen.
Und nennt er nicht auch Schauplätze, wenn auch nicht New York, aber in Amerika? Auf der Platte davor, mir fällt der Name nicht
auf
ein.
Auf Heathen?
Ja, auf Heathen.
Ich weiß nicht, ob er da tatsächlich...
Vielleicht überfliegt er da nicht den Battery Park, den du eben genannt hast. Ich meine, es sei auf Heathen, aber...
Nee, nur. Also das ist New Killer ja. Star, ne? Also New Killer Star ja. Meint ja sozusagen auch das Flugzeug, das in die Türme einschlägt, ne? Also er hat das ab und zu gemacht und klar, Swinging London war ja vor allen Dingen vor seinem Debütalbum von 1967 ja auch nochmal Thema, als er nach London gekommen ist und gesehen hat, dass dieser ganze Traum, den man davon hatte, ne, vom Swinging London, dann doch nicht so richtig funktioniert hat. Aber nochmal zurückzukehren nach 26 Jahren mit einem Song Where Are We Now in eine Stadt, die eigentlich abgeschrieben war, das war schon komisch.
Naja, später war, also zu der Zeit war die Stadt natürlich nicht mehr abgeschrieben, sondern war wieder im Schwange. Aber das hat ja Bowie 20 Jahre nach dem Mauerfall nicht umgetrieben. Davon handelt der Song auch überhaupt nicht. Das ist eigentlich der elegische Song, den man damals schon nicht mehr von ihm erwartet hat und auch in ungewohnter Weise sentimental. Es war ja seine Rückkehr nach 10 Jahren. 10 Jahre hat er keine Platte gemacht. Und dann dieses Lied, das bewegend ist. Und das natürlich auch bewegend ist für Menschen, die sich in Berlin auskennen und für die Deutschen. Ne? Es hat natürlich den Mythos Schöneberg noch einmal befeuert. Wie viele Bücher gibt es sogar schon über sein Verhältnis zu Berlin oder die Berliner Zeit, die Zeit mit Iggy Pop und so weiter, abgesehen von den Hausführungen oder Straßenführungen, die Menschen, die heute da in der Wohnung sind, die wissen, einige wissen gar nichts über Bowie und sagen, naja, hier stehen oft Leute vor der Tür oder im Hausflur und fragen dann mal, ob man in der ersten Etage die Wohnung sehen kann oder wenigstens die Wohnungstür.
Ja, also ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, ich wohne seit 96 in Berlin, aber von der Bösebrücke wusste ich zum Beispiel vor diesem Lied auch nicht. Klar, der Dschungel, den er erwähnt, alles klar. KDW, ist auch lustig, dass er das erwähnt. Ja. Der Name eines Kaufhauses.
KDW.
Ja, das kommt da, das kommt da alles drin vor. Gut, damals bei Heroes hat er Neukölln tatsächlich falsch geschrieben. Also wird ja mit 2L geschrieben, wissen wir ja alle. Der Songtitel war falsch. Das ist halt, das Besondere ist ja, dass mit keiner Silbe ja erwähnt wird, weder in der Serie noch in dem Film 1981, dass es einen Bezug gibt zum ehemaligen Berlin-Bewohner David Bowie und den Menschen, die dort jetzt leben. Das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Und das wäre ja albern, wenn man im Film oder in der Serie darüber reden würde, ey, weißt du, von 76 bis Mitte 78 hat er mal irgendwie in Schöneberg gewohnt. Nee, das lassen die ja irgendwie weg, ne? Also er wird sozusagen wie so ein imaginärer Begleiter behandelt, ohne gleichzeitig auch irgendwie so ein Stadtmitbewohner zu sein. Das fand ich eigentlich eher gut.
Ja, also er ist ja hier in der Serie Kinder vom Bahnhof Zoo sozusagen die ferne Gestalt, die strahlende galaktische Figur, die einschwebt nach Berlin für dieses Konzert in der Deutschlandhalle. Es gibt übrigens am Anfang der Serie eine Szene, die wir hier nicht verraten wollen, die einen Ausblick bietet oder sozusagen vielleicht eine Fantasie, vielleicht ein Traum, nämlich was mit Christiane F. dann passiert. Also das ist sozusagen 10 Jahre später und dann beginnt die Erzählung. Man blickt dann zurück auf das, was ihr passiert ist und da ist sie jedenfalls in einem Flugzeug und sagt, das kann man doch verraten, ich werde nicht sterben. Ich werde nicht abstürzen.
Ja. Ich habe mir den Film ja nochmal angeguckt. Wir werden über den Film ja nochmal in unserer 81er-Episode sprechen, über das Kino 1981. Ich fand ja einen Nachteil des Station-to-Station-Albums vor allem, aber auch noch des Heroes-Albums, war, dass das sehr dünn klang. Das ist natürlich ein Zeichen der Zeit, der Produktion. Darüber sollte man nicht meckern. Das liegt mehr als 40 Jahre zurück. Aber Ich mag es ja immer, wenn für Filme nochmal irgendwie die Bässe und auch das Schlagzeug so ein bisschen aufgefettet werden. Also ich mochte das Sounddesign aber total gerne. Es ist ein bisschen beschleunigt gewesen für die Disco, für das Sound auch beschleunigt worden, für die Diskothek. Und das fand ich ganz gut. Also es wurde sozusagen zeitgemäß auch nochmal angekoppelt an die Disco-Zeit, die zum Erscheinen von Station to Station ja noch gar nicht so präsent gewesen ist.
Ja, und du meinst aber nicht das eigentliche Konzert.
Ach so, nein, das eigentliche
Konzert. In dem Christian F. Film.
Ja, ja, das war ja nochmal.
Es gibt ja das nicht in Berlin, nicht in der Deutschlandhalle gefilmte, den gefilmten Auftritt. Mhm. Der wurde in New York aufgenommen, weil es nach der Ermordung von John Lennon war. Und Bowie wollte kein Flugzeug besteigen. Er wollte die Stadt nicht verlassen, paradoxerweise. Aber es war ihm unheimlich. Und er war also Anfang 1981 in New York und wollte da bleiben. Und dort wurde in einem Club dieses Konzert aufgenommen, weshalb man Christiane F. Vorhin am Bühnenrand beobachtet, wie sie ihn anhimmelt. Aber dann im Umschnitt sieht man das Konzert. Sie war also, stand nicht tatsächlich vor der Bühne, auf der Bowie mit seinen Musikern.
Das ist ja eine Sache, die man tatsächlich nachlesen, also ich musste sie nachlesen, weil diese Montage ist so spektakulär gelungen, wie man das von einem 1981 eigentlich gar nicht hätte erwarten dürfen. Also es ist,
wenn man es dann aber weiß, dann sieht man es natürlich sofort.
Ja, also mir wäre es sonst nicht aufgefallen. Man hätte natürlich darauf kommen können, dass es sehr, sehr schwer ist, ein komplettes Konzert in der 6000 Leute fassenden Deutschlandhalle nachzustellen, David Bowie zu überreden, da diese Lieder zu singen, für Dreharbeiten neu anzusetzen, für neue Takes und so weiter. Das ist natürlich ein bisschen irre, aber wenn man es nicht weiß, also ich fand die Montage wirklich sehr gelungen. Also gerade wenn man überlegt, wie du auch gesagt hast, dass er in einem Club, ich glaube in Brooklyn oder irgendwie in der Bowery oder so, da aufgetreten ist, also sprich in einem viel kleineren Rahmen, und das dann als Bühnenaufnahme montiert wurde auf die große Deutschlandhalle mit Christiane F. Das war schon, es war für die damalige Zeit 1981 unfassbar.
Ja, aber man sieht natürlich dennoch, dass er in einem kleineren Club glamourös auftritt, während dann der Umschnitt, man muss Christiane F. dann natürlich ins Gesicht schauen. Also sie ist frontal aufgenommen, das kann nur von der Bühne gefilmt sein und nicht von der Seite oder von hinten. Man sieht in Großaufnahme ihr Gesicht. Sie hat Drogen genommen, die Augen sind geweitet.
Ja.
Sie schaut auf ihn. Man könnte sogar fragen, ob sie ihn von dort richtig erkennen kann. Also sie steht wahrscheinlich zu nah dran und zu weit unten, um ihn so anschauen zu können. Aber das sind natürlich legendäre Aufnahmen. Jetzt bei der Serie Bahnhof Zoo ist es so, dass die Drehbuchautorin Annette Hess sagt, naja, das sollte alles gar nicht so deutlich werden. Also weder Bowie noch das Zeitkolorit, sondern es soll im Ungefähren bleiben und es soll Berlin, wiewohl es aussieht wie die 70er Jahre, es soll Berlin zeigen in einem sozusagen abstrakten, zeitlosen Sinne, so wie heute Musik gehört wird, so wie Berlin heute noch ist. Ne? Also deshalb ist es natürlich mit den Anachronismen so, dass man manchmal denkt, das ist doch jetzt etwas merkwürdig. Ne? Aber sie hat gar nicht, Annette Hess hat gar nicht Wert darauf gelegt, dass es alles vollkommen authentisch ist. Und Philipp Kadelbach hat es so gefilmt, dass man den ewigen Bowie als Plakat sieht, dass man Bowie als Schallplatte sieht, dass man, dass das Konzert stattfindet, aber es ist nicht im Mittelpunkt der Erzählung, sondern es sind diese sechs Biografien junger Menschen in Berlin und zwar so, dass man sich vorstellen kann, heute, da es all die Drogen von damals gibt und noch Drogen dazu und wie Annette Hess sagt, es gibt sogar noch mehr Drogen heute, ne? Und Menschen kommen tatsächlich in die Stadt und wollen feiern. Und auch das wird in Bahnhof Zoo abgebildet, sozusagen die moderne Partyszene, die mit Berghain, mit dem Berghain-Club verbunden
ist. Das ist ein richtiger, uninteressanter Punkt, weil der Film jetzt zum Beispiel doch sehr stark auf Heroin oder ich glaube sogar ausschließlich Heroin fokussiert hat. Ich glaube, es geht mit keiner anderen Droge los, also weder mit Kiffen noch mit Kokain.
Ja, ich glaube Pillen gibt vielleicht. Es am Anfang.
Genau, eine Pille.
Sie fängt an mit Pillen.
Nach der lebenden Totenkino gibt es die Pille und natürlich mit den heutigen Partydrogen, wie du es auch gesagt hast, die in den großen Clubs, auch in diesem Berghain nachempfundenen Club stattfinden, muss das natürlich auch in der Musik noch reflektieren. Ne? Also das ist natürlich völlig klar, dass das Alben wie Heroes, wenn man sie auf eine Droge würde festnageln müssen, doch am ehesten noch auf Heroin zutrifft. Es gibt eigentlich kaum Heroin-Alben von David Bowie, weil es Heroin ja auch nie wirklich eine Droge für ihn gewesen ist. Er hat ja gesagt, er war nie ein Downer-Typ, aber immer ein Upper-Typ. Ne? Deswegen hat er auch so viel Kokain ja auch geschnupft. Und es gibt dementsprechend im Gegensatz zu Iggy Pop eigentlich von David Bowie kein Heroin-Album. Und deswegen passen die Club-Sounds ja auch, weil die Partydrogen heutzutage eben zugenommen haben.
Er hat dann ja später das Drum and Bass oder Jungle-Album Earthling aufgenommen.
Sein Ecstasy-Album. Ich weiß nicht, ob er da noch Drogen genommen hat. Also ich glaube nicht, dass er da noch irgendwie... Er sah aus wie ein Kanarienvogel mit seiner komischen Frisur oder wie so ein Wellensittich zur Earthling-Zeit. War ja auch ein bisschen spät dran mit Drum and Bass, mindestens ein Jahr nach Goldie zu spät. Aber das war im Grunde genommen ja wirklich sein letztes experimentelles und auch sein letztes Party-Album eigentlich. Ne? Die danach, die vier, die danach noch, die fünf, die danach gekommen sind, waren ja mehr oder weniger klassische Rock-Alben mit Saxophon ab und zu.
Ja, bei Hours hat er sich anders besonnen. Ich glaube, die nächste Platte nach Earthling war dann Hours, oder?
1999?
Ja, Hours.
Hours war 1999.
Punkt, Punkt. Hours, Punkt, Punkt, Punkt. Oder Punkt, 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 Hours, Punkt, Punkt, Punkt.
Aber Hours noch in Anführungszeichen. Einfachen, einfaches Anführungszeichen, Punkt, Punkt, Punkt. Hours, einfaches Abführungszeichen.
So hat er es geschrieben. Während Heroes in doppelten Anführungszeichen steht.
Ja, was übrigens schwierig ist, wenn man den Song zitieren will. Wenn man den Song zitieren will, musst du zweifach, also musst du einmal die normalen Anführungs- und Abführungszeichen und dann die einfachen. Also wir reden gerade über Journalistenprobleme, wenn wir Songs zitieren. Mhm. Aber Bowie hat das in der Hinsicht nie leicht gemacht. Ich frage mich auch, ob dieses Anführungszeichen, also heute würde eine Plattenfirma sagen, willst du sich nochmal überlegen, ob man da Anführungszeichen setzen muss? Das verstehen die Leute doch wahrscheinlich sowieso nicht. 1978 ging das, denn obwohl Heroes sein bekanntester Song ist und die größte Hymne ist, die er geschrieben hat, das Lied war kein Hit. Das war, glaube ich, im UK, dem damals wichtigsten Markt für ihn, irgendwie auf Platz 26 oder 43. Auf jeden Fall, wenn überhaupt, gerade mal die Top 30 noch geschrammt. Ne?
Ja, und wurde dann später der Klassiker, den man allgemein von ihm kennt. Ich glaube aber, er ist in Deutschland am aller beliebtesten. Es gibt ja auch die deutsche Version, die er ja auch damals schon aufgenommen hat. Aber diese Anführungszeichen bei Heroes, die natürlich auf dem Cover stehen, also auch bei dem Album, die müssen eigentlich mitgedacht werden, weil der Song damit ja sagt, es sind gar keine Helden.
Ja.
Ne?
Ja.
Es sind angebliche Helden. Es ist eigentlich das Gegenteil. Ne? Wir könnten Helden sein, wir sind es aber eigentlich nicht. Und das ist schon raffiniert gemacht, wie so oft bei Bowie.
Und ich finde sein Deutsch auch okay, finde ich. Singt auch ganz gut.
Ne, aber das schon. Ja, manche mäkeln an der Übersetzung, die natürlich an manchen Stellen etwas bizarr ist.
Für immer und immer.
Genau. Aber der hat einen großen Charme. Und es gibt übrigens auch von Peter Gabriel vier deutsche Alben. Ich glaube, die ersten drei wurden mit deutschen Übersetzungen und mit Peter Gabriel, der die deutschen Texte singt, aufgenommen. Und das ist ähnlich bizarr. Ist auch gut gemacht. Aber natürlich konnte auch Peter Gabriel nur phonetisch das Deutsche
Ja, ich glaube, dass bei Peter Gabriel tatsächlich, auch wenn er nie in Berlin gelebt hat, auch ein bisschen mehr Sprachenkonzept, also noch nicht mal irgendwie marktgerecht gedacht gewesen, sondern einfach, dass er einfach Lust hat in der deutschen Sprache. Bei Bowie war es ja so, klar, man kann denken, okay, er hat jetzt zwei Strophen auf Deutsch eingesungen, ne? Das ist irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass er die Heimatstadt oder seine neue Heimatstadt irgendwie würdigt, in der er lebt. Aber dann hat er natürlich irgendwie Heroes auch noch auf Französisch gemacht. Das hat dann irgendwie so einen Eurovisionscharakter bekommen, dass er irgendwie alle möglichen Länder jetzt durchgeht. Da war dann so ein bisschen diese Spezielle vom Deutschen dann auch wieder weg. Ich glaube, das ist auch eine schnelle, sehr fixe Studioentscheidung gewesen, zu sagen, okay, jetzt habe ich mir von der Antonia das auf Deutsch übersetzen lassen. Können wir nicht auch noch mal eine andere Sprache probieren, wie das klingt? Also ich bin jetzt kein großer Experte der französischen Version, was vielleicht auch daran liegt, dass ich Latein in der Schule hatte. Aber er hat schon versucht, einfach generell sprachliche Grenzen da irgendwie, irgendwie auszuloten. Ne? Also,
das war eigentlich auch eine Reminiszenz an die 60er Jahre, als etwa Petula Clark ihre Songs auch mindestens in Französisch, auf Deutsch und auf Spanisch aufgenommen hat und Katharina Valente und dergleichen.
Aber du weißt ja, Bowie hat ja noch den Alabama-Song genommen, wo er auch ein bisschen Deutsch singt. Ja. Ne? Also noch berühmter geworden durch die Doors natürlich. Ne? Er hat seine Version, glaube ich, 81 gemacht. Also da hat er sowieso viel gemacht. Ne? Also was jetzt so Theater und Künste angeht, hat ja dann irgendwie Peter und der Wolf gemacht, Baal und so. Das war alles in dieser Zeit nach Scary Monsters, als er 3 Jahre lang keine Platte rausbringen durfte. Ja, zwischen Scary Monsters und Let's Dance gab es ja zum ersten Mal 3 Jahre Veröffentlichungspause, weil er bei RCA dieses Problem hatte. Und da hat er stattdessen diese Mini-Theaterstücke gemacht. Ein Elefantenmensch, ne, hat er auch gespielt am Broadway und so. Also die frühen 80er waren eine sehr, sehr umtriebige Zeit für ihn.
Und Jacques Brels, Nemi Kite Pa. Als If You Go Away hat er auch gesungen, das schon sehr früh. Ich glaube, zur Zeit von Ziggy Stardust oder bei der Tournee auch sehr schön. Er war immer Jacques Brel-Anhänger. Nun, zum Schluss dieser Folge über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo will ich noch eines sagen. In Berlin hat er es sehr genossen, dass ihm in den Hansa-Studios Leberwurstbrote geschmiert wurden. Ich glaube, von einer Ingenieurin dort oder von der Concierge am Eingang.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, sie hat später gesagt, sie habe jeden Morgen ihm die Leberwurstbrote gebracht, weil er natürlich so dünn und blass war.
Aber da muss er doch mal aufstoßen von der Leberwurst. Das sind total Aromastoffe drin.
Naja, wenn man das untersucht, wird man bei Heroes vielleicht bemerken, ne, dass er unter dem Einfluss der Leberwurst. Deutschen Leberwurst.
Ja. Ah, ja.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir schalten Sie demnächst wieder ein, wenn wir weitersprechen über Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Alles
vielen
klar. Dank. Bis bald. Tschüssi.
Jo, tschüss.